Grüß Gott und einen guten Tag wünscht Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Claudia Kundrun. Willkommen zur heutigen Katechismus-Sendung und wie immer am Mittwoch betrachten wir gemeinsam den Katechismus mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz. So, also erst einmal Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, Grüß Gott.
Wir betrachten mittwochs immer das dritte Kapitel des Katechismus und sind dort im Glaubensbekenntnis eben mittlerweile schon im Artikel 9 angekommen und sprechen darüber, ich glaube, die heilige katholische Kirche. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Katechismus vorliegen haben, dann können Sie gerne wieder mitlesen. Wir befinden uns auf Seite 265 und machen weiter beim Punkt 901. Wir sprechen nun über die Teilhabe der Laien am Priesteramt Christi. Die Laien sind als Christus Geweihte und mit dem Heiligen Geist Gesalbte in wunderbarer Weise dazu berufen und ausgerüstet, dass immer reichere Früchte des Geistes in ihnen hervorgebracht werden. Denn all ihre Tätigkeiten, Gebete und apostolischen Unternehmungen, das Ehe- und Familienleben, die tägliche Arbeit, die Erholung von Geist und Leib, wenn sie im Geist vollzogen werden, ja sogar die Beschwernisse des Lebens, wenn sie geduldig ertragen werden, werden geistige Opfer, Gott wohlgefällig durch Jesus Christus, die bei der Feier der Eucharistie zusammen mit der Darbringung des Herrenleibes dem Vater in höchster Ehrfurcht dargebracht werden. So weihen auch die Laien, indem sie überall heilig handeln, die Welt selbst Gott.
Ja, dieser Abschnitt beschreibt auf sehr schöne Art und Weise, was das Priesteramt der Laien ist, was diese Teilhabe der Laien am Priesteramt Christi ist. Vielleicht noch ein bisschen auch zur Voraussicht. Wir haben ja eben diesen Abschnitt jetzt gelesen. Zuerst kommt das Priesteramt, dann die Teilhabe am Prophetenamt und nachher die Teilhabe am Königsamt. Das haben wir auch schon gesehen beim apostolischen Amt, wie der Bischof und der Priester in ganz besonderer Weise daran teilnehmen, eben in ganz neuer Weise, in wesentlich anderer Art und Weise als die Gläubigen, weil sie das Sakrament der Weihe empfangen haben. Aber eben dieses allgemeine Priestertum oder das gemeinsame Priestertum ist eben auch eine Teilhabe am Priesteramt, am Prophetenamt und am Königsamt Christi. Nun, eben das Priesteramt, der Priester ist jener, der das Opfer darbringt. Der Priester bringt das Opfer Christi dar oder Christus bringt es selber in der Person und durch die Person des Priesters dar. Aber die Laien und natürlich auch ganz besonders die Priester sind eingeladen, geistige Opfer zu bringen. Und dieser Text sagt sehr schön, was denn alles ein geistiges Opfer werden kann. Er zählt hier sehr schön auf, eben was wir als geistiges Opfer Gott schenken, Gott darbringen können. Und kurz gesagt ist es eigentlich alles, denn es heißt, all ihre Tätigkeiten, die Gebete, die apostolischen Unternehmungen, also all das, was wir tun, um Jesus zu den Menschen zu bringen, dann ja sogar das Ehe- und Familienleben, also all das, was wir in der Familie tun, all das, was die Eheleute füreinander tun, die tägliche Arbeit, die Erholung von Geist und Leib, also selbst die Erholung an Geist und Leib, wenn sie in diesem Geist des Opfers geschieht, auch die kann ein geistiges Opfer für Gott werden. Und die Beschwernisse des Lebens, wenn sie geduldig getragen werden. Und Beschwernisse des Lebens, ich denke, das haben wir alle in der einen oder der anderen Form. Und sehr schön heißt es, wenn sie geduldig getragen werden. Das fehlt vielleicht eben auch ein wenig oftmals in unserem Leben. Wir jammern meistens ziemlich schnell und merken nicht, dass wir so eigentlich eine sehr schöne Gelegenheit vorbeigehen lassen, Gott ein geistiges Opfer darzubringen. Das heißt, all das, eben all das, was unser Leben ausmacht, auch die kleinsten Dinge, sie können ein geistiges Opfer werden. Wir sollen es mit dem Opfer Christi am Kreuz, das vor allem in der Heiligen Messe erneuert wird, eben Gott darbringen. Deshalb beten wir ja auch in der Messe oder lädt der Priester ein zu beten, dass mein und euer Opfer Gott wohlgefällig werde. Mein Opfer, das ist eben das Opfer des Priesters, also das Opfer Christi, das sich erneuert auf dem Altar, und euer Opfer, eben das Opfer der Gläubigen. So soll all das in Heil und Siegen für uns und für die ganze Kirche verwandelt werden. So können wir teilnehmen am Priesteramt Christi.
Im nächsten Punkt hören wir: Am Heiligungsdienst haben auf besondere Weise die Eltern Anteil, indem sie ihr Eheleben in christlichem Geiste führen und für die christliche Erziehung ihrer Kinder sorgen.
Ein Heiligungsdienst einerseits, weil sie sich selber heiligen und die Kinder heiligen. Das heißt eben, dass sie sich, die Eltern, dass sie sich bemühen, dass die Kinder gottesfürchtig, ehrfürchtig, in der Ehrfurcht und in der Liebe zu Gott aufwachsen. Und diese Anstrengung, diese Arbeit, die gerade heute nicht einfach ist, sehr hart ist, trägt eben ihrerseits auch bei zur Heiligung der Eltern, weil sie da eine große Liebe zu Gott, eine große Liebe zu den Kindern an den Tag legen und unter Beweis stellen. Eben das ist eigentlich das Priestertum für die Eheleute. Sie sollen die Welt heiligen, heilig machen, dort wo sie sind, eben in erster Linie in ihrer Familie. Das heißt eben gegenseitige Heiligung der Eheleute und dann auch der Kinder.
Falls sie die erforderlichen Eigenschaften aufweisen, können Laien auf Dauer zum Dienst als Lektor oder Akolyt zugelassen werden. Wo es ein Bedarf der Kirche naheliegt, weil für diese Dienste Beauftragte nicht zur Verfügung stehen, können auch Laien, selbst wenn sie nicht Lektoren oder Akolyten sind, nach Maßgabe der Rechtsvorschriften bestimmte Aufgaben derselben erfüllen, nämlich den Dienst am Wort, die Leitung liturgischer Gebete, die Spendung der Taufe und die Austeilung der Heiligen Kommunion.
Ja, wenn wir hören, so die Teilnahme der Laien am Priesteramt Christi oder wenn heute vom allgemeinen Priestertum gesprochen wird, dann denken viele Leute, dass eben das Priestertum an sich irgendwie wie abgeschafft sei oder dass es das Ziel gewesen sei des Konzils, dass möglichst alle möglichst weit vorne um den Altar herumstehen und dass eben jeder predigen soll, jeder die Heilige Messe feiern soll. Wie wir gesehen haben, und wenn man die Texte auch des Zweiten Vatikanischen Konzils liest, ist das nie die Absicht des Konzils gewesen. Hier wird aufgezeigt, eben es gibt schon auch Möglichkeiten, wo Laien in einen besonderen Dienst einbezogen werden können, eben als Lektor oder Akolyt. Lektor, das ist noch klar, eben das ist der, der die Lesung vorträgt. Ein Akolyt ist eigentlich, könnte man sagen, ein beständiger Kommunionspender oder außerordentlicher Spender der Kommunion, nicht nur für die Pfarrei, sondern eben vom Bischof beauftragt, beständig, nicht in der Zeit beschränkt, wie es normalerweise wäre für einen außerordentlichen Spender der Heiligen Kommunion. Und dann werden auch noch andere bestimmte Aufgaben aufgezählt. Gedacht ist das vor allem für Missionsgebiete, wo der Priester eben nicht jede Woche, auch nicht jeden Monat, sondern vielleicht einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre vorbeikommt, dass eben da auch bestimmten Laien auch den Dienst der Spendung der Taufe aufgetragen wird, weil eben es da wirklich nicht möglich ist, dass der Priester alle Wochen vorbeikommt und die Kinder tauft.
Die nächsten Punkte sind jetzt übertitelt mit der Zwischenüberschrift Ihre Teilhabe am Prophetenamt Christi. Wir befinden uns auf Seite 266 und machen weiter mit dem Punkt 904. Christus, der große Prophet, erfüllt sein prophetisches Amt nicht nur durch die Hierarchie, sondern auch durch die Laien, die er daher sowohl als Zeugen einsetzt, als auch mit einem Sinn für den Glauben und mit der Gnade des Wortes ausrüstet. Die Unterweisung, die zum Glauben bekehrt, kann auch jedem Prediger, ja, sogar jedem Gläubigen zukommen, sagt Thomas von Aquin.
Das Prophetenamt Christi, der Prophet, ist jener, der das Wort Gottes verkündet. Jesus selber ist das Wort Gottes und er möchte auch in der heutigen Welt verkündet werden, eben wie wir früher gesehen haben, durch den Dienst des Bischofs und der Priester, aber eben auch durch die Laien. Das bedeutet wiederum nicht, dass jeder Laie jetzt in der Heiligen Messe oder in einem anderen Gottesdienst oder in einer Andacht predigen soll, sondern es bedeutet, dass jeder Laie in der Familie, dort wo er ist, am Arbeitsplatz predigen soll, eben mitten in der Welt. Das zeichnet ja den Laien ganz besonders aus, dass er mitten in die Welt hineingestellt ist und dort soll er verkünden, vor allem als Zeuge, wie es hier heißt. Christus hat die Laien als Zeugen eingesetzt, weil das Zeugnis noch viel mehr überzeugt als die bestausgedachteste Rede. Wir sprechen ja sowieso das meiste nicht durch die Worte, sondern durch unsere Mimik, durch unsere Gestik, durch unser Sein, eben durch unser Vorbild, durch unser Zeugnis. Und da sind je länger, je mehr oder je umso dringender eben die Laien gerufen. Es braucht eben vor allem Laien, die mitten in der Welt, unter den gewöhnlichen Bedingungen in der Welt, dieses Evangelium Gottes verkünden.
Wir hören weiter. Die Laien erfüllen ihre prophetische Sendung auch durch die Evangelisation, dass nämlich die Botschaft Christi durch das Zeugnis ihres Lebens und das Wort öffentlich bekannt gemacht wird. Bei den Laien erhält diese Evangelisation eine eigentümliche Prägung und besondere Wirksamkeit von daher, dass sie in den gewöhnlichen Verhältnissen der Welt erfüllt wird. Dieses Apostolat besteht nicht nur im Zeugnis des Lebens. Ein wahrer Apostel sucht nach Gelegenheiten, Christus auch mit seinem Wort zu verkünden, sei es den Nichtgläubigen, sei es den Gläubigen.
Wir haben das eben schon vorhin ein wenig angetönt gehabt, eben in den gewöhnlichen Verhältnissen der Welt verkündet der Laie. Er verkündet nicht nur mit dem Zeugnis des Lebens, sondern wie es hier auch heißt, er sucht nach Gelegenheiten, Christus auch mit seinem Wort zu verkünden. Einerseits jenen, die schon zum Glauben gekommen sind, aber ihn vielleicht noch nicht in voller Art und Weise leben, aber auch den Nichtgläubigen. Oder anders gesagt, wir können uns auch fragen, ob uns wirklich immer diese Liebe Christi drängt, von der der heilige Paulus spricht, ob wir wirklich eben nach Gelegenheiten suchen, jede Gelegenheit ausnützen, um Christus in den Herzen der Menschen, in die Herzen der Menschen zu legen, um den Glauben in den Herzen der Menschen zu entzünden. Eben dieser Funke Glaube, Hoffnung und Liebe, der vielleicht irgendwo im Herzen der Menschen noch schlummert, hervorzubringen und anzuzünden, damit sie eben wirklich zu gläubigen Menschen werden. Vielleicht müssen wir auch uns selber eingestehen, dass wir oftmals ein wenig lau sind, oftmals viele Gelegenheiten zum Zeugnis und zur Verkündigung auslassen. Eben gerade auch das Paulusjahr könnte uns wieder vermehrt daran erinnern, wie Paulus sagt, ich tue alles, ich würde alles tun, auch wenn es nur ist, um einen einzigen von euch zu retten. Dass diese Liebe eben auch uns drängt und beseelt, damit wir wirklich alles tun, jede Gelegenheit suchen, um ein wenig Glaube, ein wenig Hoffnung, ein wenig Liebe in die Herzen der Menschen zu bringen.
Im Punkt 906 steht: Die gläubigen Laien, die dazu fähig sind und sich dafür ausbilden, können auch an der katechetischen Unterweisung, am Lehren der theologischen Wissenschaften sowie an der Gestaltung der Medien mitwirken.
Ja, hier ist ein besonderes Feld auch angesprochen, eben die katechetische Unterweisung, also die Katechetinnen und die Katecheten oder die Professorinnen und Professoren oder eben auch in der Gestaltung der Medien, wie zum Beispiel eben auch beim Radio Horeb oder bei katholischen Zeitungen und Zeitschriften und anderen Medien, dass sie wirklich gottgemäß, gottgewollt eben wirklich das Evangelium Gottes verkünden. Da sind eben auch die Laien ganz besonders dazu berufen und haben sie eine enorm wertvolle Aufgabe. Ja, wir wissen von den Medien her selber, wie viel das die Medien kaputt machen können, aber wie viel das gute Medien eben auch aufbauen können. Der heilige Don Bosco, dessen Gedenktag wir ja bald feiern am nächsten Samstag, er hat gesagt, eben gute Bücher können Menschenseelen retten. Und wir kennen vielleicht auch viele, die irgendein gutes Buch aufgeschlagen haben und so wieder neu ein gutes geistliches, christliches Leben begonnen haben. Also umso wichtiger ist hier auch unser Einsatz für gute Medien.
Entsprechend Ihrem Wissen, Ihrer Zuständigkeit und Ihrer hervorragenden Stellung haben Sie das Recht und bisweilen sogar die Pflicht, Ihre Meinung in dem, was das Wohl der Kirche angeht, den geistlichen Hirten mitzuteilen und sie unter Wahrung der Unversehrtheit des Glaubens und der Sitten und der Ehrfurcht gegenüber den Hirten und unter Beachtung des allgemeinen Nutzens und der Würde der Personen den übrigen Gläubigen kundzutun.
Ja, dieser Artikel aus dem Kirchenrecht habe ich auch schon gelesen, eben wo es darum geht, dass man dem Bischof wieder einmal tüchtig die Meinung sagt und dann wird dieser Artikel zitiert. Das heißt, er wird eben nicht so zitiert, wie er hier steht, sondern es heißt dann eben nur, dass die Laien das Recht haben und bisweilen sogar die Pflicht, ihre Meinung den geistlichen Hirten mitzuteilen. Punkt. Ob es dann eben, dass das Wohl der Kirche angeht und unter Wahrung der Unversehrtheit des Glaubens und der Sitten und in Ehrfurcht gegenüber den Hirten und eben auch unter Beachtung des allgemeinen Nutzens und der Würde der Person, das wird dann einfach tunlichst verschwiegen. Man pocht nur auf das Recht. Ich habe auch Recht, etwas zu sagen, aber wie man das sagen soll, dass es zum Wohl der Kirche sein soll, dass man das in Ehrfurcht vor den Hirten der Kirche sagen soll und auch in Ehrfurcht vor den anderen Gläubigen, das wird leider oftmals vergessen. Das heißt, hier steht zwar schon eben, es ist ein Recht, aber es ist noch vielmehr eine Pflicht, eben die Unversehrtheit des Glaubens zu bewahren, die Liebe im Herzen auch zu den Hirten der Kirche und den anderen Gläubigen zu bewahren, so ein wirkliches Zeugnis zu geben in der Liebe zur Kirche und nicht einfach seine eigene Meinung über alles zu stellen und sich selber zu wichtig zu nehmen. Das heißt, es ist eine große Verantwortung, die ich habe, wenn ich den Hirten der Kirche auch etwas mitteile, dass ich das wirklich wahrheitsgemäß tue, dass ich das wirklich in der Liebe, im Respekt tue. Wir merken sicher selber, wenn wir das wirklich tun wollen, dann ist das eine große Herausforderung an uns, eine große Anforderung, ein großer Anspruch, eine große Verantwortung auch. Es ist nicht einfach, wirklich etwas in der Wahrheit und in der Liebe zu sagen und sich wirklich eben nicht selber zu wichtig zu nehmen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt wieder verbunden mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz und wir sind im Katechismus, befinden uns weiterhin auf Seite 266 und begannen gerade da eben um den Punkt 907 zu betrachten, den ich jetzt noch einfach einmal kurz vorlese. Entsprechend Ihrem Wissen, Ihrer Zuständigkeit und Ihrer hervorragenden Stellung haben Sie das Recht und bisweilen sogar die Pflicht, Ihre Meinung in dem, was das Wohl der Kirche angeht, den geistlichen Hirten mitzuteilen und sie unter Wahrung der Unversehrtheit des Glaubens und der Sitten, unter Ehrfurcht gegenüber den Hirten und unter Beachtung des allgemeinen Nutzens und der Würde der Personen den übrigen Gläubigen kundzutun.
Ja, hier geht es eben um das Recht oder je nachdem sogar die Pflicht, den Hirten der Kirche ihre Meinung, die Meinung der Laien, kundzutun. Man beachte aber auch, unter welchen Umständen oder wie das geschehen soll. Ein sehr hoher Anspruch, nämlich wenn man das ernst nimmt, eben was im ganzen Artikel steht. Kurz zusammenfasst könnte man sagen, man soll wirklich die Wahrheit in Liebe sagen. Das bedeutet eben die Wahrheit unter mit der Unversehrtheit des Glaubens und der Sitten und eben auch in Liebe, das bedeutet in Ehrfurcht gegenüber den Hirten. Und wenn wir das nehmen, merken wir, das ist eine große Aufgabe, eine große Verantwortung. Das fällt gar nicht so einfach, wie wir das vielleicht denken, dass wir die Wahrheit in Liebe gerade auch den Hirten der Kirche sagen, sodass es etwas nützt, sodass es zum Wohl der ganzen Kirche beiträgt.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und im Katechismus mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz. Und wir betrachten wie immer mittwochs heute das Glaubensbekenntnis. Wir sprechen über die Laien und haben jetzt die nächsten Punkte, die vor uns liegen, die nächsten sechs, ab Seite 267 im Visier, sind übertitelt mit dem Untertitel Ihre Teilhabe am Königsamt Christi. Im Punkt 908 hören wir: Durch seinen Gehorsam bis zum Tod hat Christus seinen Jüngern die Gabe der königlichen Freiheit geschenkt, damit sie durch Selbstverleugnung und ein heiliges Leben das Reich der Sünde in sich selbst völlig überwinden. Weil sein Leib sich unterwirft und Herr über seine Seele ist, ohne sich von Leidenschaften überfluten zu lassen, kann als König bezeichnet werden, weil er seiner Person zu regieren vermag. Er ist frei und unabhängig und lässt sich nicht durch eine sündige Knechtschaft gefangen nehmen.
Ja, nachdem wir zuerst eben das Priesteramt des Laien angesehen haben, dann die Teilnahme am Prophetenamt Christi, kommt nun das Königsamt Christi. Und wie man so ein bisschen vereinfacht sagen kann, die Teilhabe der Laien am Priesteramt Christi bedeutet vor allem, sich selber Gott zum Opfer darzubringen. Und die Teilnahme am Prophetenamt Christi bedeutet vor allem, dort, wo man selber ist, das Evangelium zu verkünden, also in der Welt, könnte man nun diese Teilnahme am Königsamt Christi vereinfacht zusammenfassen, dass das Herrsein über sich selber ist, also sich selbst beherrschen. Eben, es hat nichts mit Macht über andere zu tun, sondern vor allem mit Macht über sich selber so führen können, dass wir Herr sind über uns selber, dass wir nicht Sklaven sind unserer Begierden und unserer Leidenschaften und der Sünde, sondern dass wir eben sie dominieren, dass wir über sie herrschen, dass wir über sie Macht haben, dass wir uns selber im Griff haben und selber führen können. Eine sehr hohe Aufgabe, keine einfache Aufgabe, wo es eben auch wiederum den Einsatz unseres ganzen Lebens, unserer Kräfte braucht. Aber wir können sagen, eben der ist wirklich Herr und König, der sich selber zu führen weiß. Er hat vielleicht eben das Schwierigste aller Königreiche erobert, nämlich sich selber, sein eigenes Leben, sein eigenes Ich.
Wir gehen weiter. Außerdem sollen die Laien auch mit vereinten Kräften die Einrichtungen und Verhältnisse der Welt, wenn irgendwo Gewohnheiten zur Sünde reizen, so heilen, dass dies alles nach den Richtlinien der Gerechtigkeit gestaltet wird und der Ausübung der Tugenden eher förderlich als schädlich ist. Durch solches Tun erfüllen sie die Kultur und die menschliche Tätigkeiten mit sittlichem Wert.
Ja, wer sich selber im Griff hat, sich selber zu führen weiß, der kann auch den anderen helfen, sich selber in den Griff zu bekommen. Das heißt, ein gutes Leben zu führen, eben alles gottgemäß zu lenken. Das heißt, die Laien sind in besonderer Art und Weise in die Welt gesandt oder sie sind in der Welt tätig und gerade da, wo sie sind, da sollen sie eben alles so ordnen, dass nicht die Sünde herrscht, sondern dass eben Christus herrschen kann, dass sein Königsreich sich ausbreitet. Und eben, wenn wir gerade in unseren Breitengraden schauen, dann müssen wir sagen, eben es fehlt vor allem an Laien, an wirklich engagierten Laien, die sich nicht scheuen, hinzustehen für die Wahrheit Christi, hinzustehen für unseren Glauben und Unrecht wirklich beim Namen zu nennen und sich bemühen, wirklich alles gottgemäß zu ordnen.
Die Laien können sich auch berufen fühlen oder berufen werden zur Mitarbeit mit ihren Hirten im Dienst der kirchlichen Gemeinschaft, für ihr Wachstum und ihr volles Leben. Sie können dabei sehr verschiedene Dienste übernehmen, je nach der Gnade und den Charismen, die der Herr ihnen schenkt.
So wie eben die Laien zwar in erster Linie berufen sind, in der Welt die Dinge gottgemäß zu ordnen, so können sie auch zur Mitarbeit mit ihren Hirten herangezogen werden, wenn sie besondere Charismen, besondere Gnaden empfangen haben. Und was diese verschiedenen Dienste konkret sind, das sagt uns der nächste Punkt.
In der Kirche können bei der Ausübung dieser in Klammern Leitungsgewalt Laien nach Maßgabe des Rechtes mitwirken. So können sie etwa an Partikularkonzilien und Diözesansynoden teilnehmen, Mitglieder von Pastoralräten werden, sich an der solidarischen Wahrnehmung der Seelsorgeaufgaben einer Pfarrei beteiligen, in Wirtschaftsräten mitarbeiten und Mitglieder von kirchlichen Gerichten sein.
All diese Aufgaben sind, wenn sie im rechten Geist von Laien erfüllt werden, eine sehr große Hilfe auch für den Dienst des Priesters. Denn vielleicht ein kleines Beispiel, dass man sieht, wie das funktionieren könnte. Das heißt eben hier, sie können Mitglieder von Pastoralräten werden oder hier zulande heißen sie auch Seelsorgeräte oder Pfarreiräte. Wenn der Pfarrer jetzt zum Beispiel irgendeine Idee hat, eine besondere Initiative für die Familien ins Leben zu rufen, damit der Glaube eben wieder auch in den Familien wächst und keimt und groß wird und Frucht bringt, dann können ihm Laien sehr gut helfen, wie man das konkret in die Tat umsetzen kann. Sie können ihn eben wenn es dann wirklich um ganz die konkrete Umsetzung geht, zum Beispiel auch nur um die Ansetzung einer Zeit, ob man um 9 Uhr beginnen soll oder ob der Morgen oder der Nachmittag besser ist. Sie kennen diese Bedürfnisse einer Familie viel besser als der Priester und da können Sie eine Hilfe sein. Da können Sie beistehen oder auch zeigen, wie kann der Glaube, der uns allen geschenkt ist, ganz einfach vermittelt werden, möglichst tief vermittelt werden. Der Inhalt des Glaubens, da ist dann der Priester als Erster zuständig. Er hat eine besondere Sendung, eben diesen Glauben zu bewahren. Aber die Art und Weise, wie man diesen Glauben den Kindern, den Familien vermittelt, da sind die Laien eben eine große Hilfe, weil sie das Herz der Familien so viel einfacher, so viel besser kennen. Sie wissen eben, was den Familien Not tut, wie aufnahmefähig die Kinder und Familien sind, wie man das am einfachsten in die Herzen der Kinder legen kann.
Wir machen weiter mit dem Punkt 912. Die Gläubigen sollen lernen, sorgfältig zwischen den Rechten und Pflichten, die ihnen obliegen, insofern sie zur Kirche gehören, und denen, die sie betreffen, sofern sie Glieder der menschlichen Gesellschaft sind, zu unterscheiden. Sie werden sich eifrig darum bemühen, beide miteinander harmonisch zu vereinigen, wobei sie daran denken werden, dass sie sich in jeder zeitlichen Angelegenheit vom christlichen Gewissen führen lassen müssen, weil keine menschliche Aktivität auch nicht in zeitlichen Angelegenheiten dem Befehl Gottes entzogen werden kann.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen blumig auch ausgedrückt. Es geht hier vor allem darum, dass Welt und Kirche zwei Bereiche sind, mit je verschiedenen Aufgaben, dass man das eben klar unterscheiden soll, aber nicht so voneinander trennen soll, dass beide nichts miteinander zu tun haben. Das bedeutet eben, auch wenn etwas in Klammer nur in der Welt ist oder nur weltlich ist, es soll eben doch gottgemäß geordnet sein. Es soll eben vom Geist des Evangeliums durchdrungen sein. Und so eben soll man die Aufgaben der Welt und die Aufgaben der Kirche, die Sendung der Kirche und die Sendung der Welt nicht irgendwie miteinander vermischen. Die Sendung der Kirche ist, das Evangelium zu verkünden, das Heil den Menschen zu spenden oder einfach gesagt, das, was Christus getan hat, weiterzuführen, die Sendung Christi fortzuführen in der heutigen Welt. Und die Welt kann nicht das Heil der Menschen schenken, auch wenn viele heute von Wellness und anderen Dingen das Heil erwarten. Aber das kann die Welt nicht. Sie soll eben, sie ist der Boden, wo das Evangelium gesät werden soll. Die Aufgabe des Staates ist eine ganz andere als die Aufgabe der Kirche.
Der letzte Punkt dieses Unterkapitels, der Punkt 313, dort hören wir: So tritt jeder Laie aufgrund der Gaben, die ihm anvertraut worden sind, zugleich als Zeuge und als lebendiges Werkzeug der Sendung der Kirche selbst nach dem Maß der Gabe Christi auf.
Ja, es ist, wie man so sagt, eine Gabe und eine Aufgabe. Es ist eine Gabe, ein Geschenk. Wir dürfen Zeugen sein, wir dürfen lebendige Werkzeuge sein, aber zugleich ist es auch eine Aufgabe, eine Anforderung, eben etwas, das wir jeden Tag wieder neu tun sollen, was wir uns jeden Tag wieder neu vornehmen sollen, dass wir wirkliche Zeugen sind, dass wir lebendige Werkzeuge, gute Werkzeuge sind. Christus ist der, der schlussendlich wirkt, aber er wirkt durch uns. Und wenn wir tote oder schlechte oder kaputte Werkzeuge sind, dann kann eben Christus auch nicht so gut wirken durch uns. Je besser wir sind, je besser wir uns ihm zur Verfügung stellen, desto mehr kann er Zeugnis geben durch uns, desto mehr kann er uns als lebendige Werkzeuge einsetzen, um seine Liebe in der Welt zu verbreiten.
Nachdem wir nun im Absatz 4 über die Christgläubigen bereits über die Hierarchie, also das Amt und auch die Laien gesprochen haben, geht es nun weiter in einem dritten Punkt über das gottgeweihte Leben. Wir befinden uns jetzt auf Seite 268 und hören den Punkt 914. Der Stand, der durch das Gelöbnis der evangelischen Räte begründet wird, ist zwar nicht Teil der hierarchischen Struktur der Kirche, gehört aber unerschütterlich zu ihrem Leben und ihrer Heiligkeit.
Ja, wir haben schon früher einmal etwas angetönt gesehen über das gottgeweihte Leben. Eben, es wird hier nochmals klar gemacht, es gibt die sogenannte Hierarchie oder die hierarchische Struktur, eben Papst, Bischöfe, Priester, Laien. Das haben wir bis jetzt gesehen. Der Stand des gottgeweihten Lebens gehört nicht zu dieser Hierarchie, aber der Stand des geweihten Lebens gehört wesentlich zur Kirche. Eben, er nimmt unerschütterlich an ihrem Leben und an ihrer Heiligkeit teil. Und hier heißt es eben auch, wie wir nachher noch sehen werden, der Stand des geweihten Lebens besteht vor allem im Gelöbnis oder im Gelübde oder in der Aufnahme der evangelischen Räte, also eben dieser Ratschläge Christi, der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams, weil Christus selber arm gelebt hat, weil er ehelos, keusch gelebt hat und weil er gehorsam gelebt hat, möchten die Mitglieder des gottgeweihten Lebens eben Christus so ganz eng nachfolgen.
Die nächsten zwei Punkte haben den Übertitel Evangelische Räte, geweihtes Leben. Die evangelischen Räte werden in ihrer Vielfalt jedem Jünger Christi empfohlen. Die vollkommene Liebe, zu der alle Gläubigen berufen sind, bringt für jene, die den Ruf zum geweihten Leben frei annehmen, die Verpflichtung mit sich, die Keuschheit, die Ehelosigkeit um des Reiches Gottes willen und in Armut und Gehorsam zu leben. Das Gelübde dieser Räte in einem von der Kirche anerkannten dauernden Lebensstand kennzeichnet das gottgeweihte Leben.
Ja, hier wird unterschieden zwischen dem, was jedem Jünger Christi anvertraut wird, und dem Gelübde dieser Räte. Also eben Armut, Ehelosigkeit oder ehelose Keuschheit oder Jungfräulichkeit und Gehorsam. Der Geist steht jedem offen. Das heißt, jeder soll ein armes, also ein bescheidenes Leben oder ein Nicht-Luxus-Leben führen. Das steht jedem offen, dass wir getrennt sind, innerlich getrennt sind von den Gütern der Welt, dass wir eben gemäß unserem Lebensstand ein keusches Leben führen. Das heißt, dass, wie der Katechismus es sehr schön, aber nicht ganz einfach, definiert, dass unsere Sexualität eben in gelungener Art und Weise in unsere Person integriert ist. Das heißt, dass wir die Sexualität, die Gott uns geschenkt hat, bejahen, aber so leben, wie Gott es möchte, gemäß unserem Lebensstand, ob wir in der Ehelosigkeit oder in der Ehe leben, und dass wir gehorsam leben, dass wir eben in diesem Gehorsam zum Willen Gottes, so wie wir es auch im Vaterunser ausdrücken, dein Wille geschehe, wirklich eben ein Leben führen, das dem Willen Gottes entspricht. Da steht allen Jüngern Christi offen, oder man könnte sagen, dazu sind eigentlich alle berufen. Etwas anderes ist es, wenn man dann noch das Gelübde ablegt, eben verspricht, unter Sünde oder eben diese Ernsthaftigkeit auch auf sich nimmt, verspricht, ja, ich möchte wirklich, ich möchte mich wie zwingen, auch mich selber freiwillig binden an den Herrn, wirklich ganz frei zu sein von den irdischen Gütern und in Armut leben, ganz frei zu sein an alle Anhänglichkeiten der Genüsse des Leibes und in Ehelosigkeit Jesus anhangen. Und ich möchte auch ganz frei sein von meinem eigenen Willen und von meinem eigenen Ich und nur den Willen Gottes erfüllen. Und eben wer so dieses Gelübde ablegt, dieses Versprechen, diese heilige Bindung der evangelischen Räte übernimmt, der eben, wenn er in einem von der Kirche anerkannten dauernden Lebensstand lebt, gehört er eben auch zum gottgeweihten Leben.
Der Ordensstand stellt also eine Art, in Anführungsstriche, tieferer Weihe dar, die in der Taufe wurzelt und eine Ganzhingabe an Gott ist. Im geweihten Leben fassen die Christgläubigen, vom Heiligen Geist dazu bewogen, den Vorsatz, Christus enger zu folgen, sich dem über alles geliebten Gott hinzugeben und im Streben nach vollkommener Liebe im Dienst des Gottesreiches die Herrlichkeit der künftigen Welt in der Kirche zu bezeichnen und zu verkünden.
Ja, warum eben tun das Menschen überhaupt, dass sie diese evangelischen Räte der Armut, der Ehelosigkeit, des Gehorsams übernehmen? Es ist etwas, das in der Taufe verwurzelt ist. In der Taufe sind wir Kinder Gottes geworden. In der Taufe sind wir Eigentum Gottes geworden. Und durch diese Weihe oder durch dieses sich ganz Gott schenken, wie das gottgeweihte Leben es beinhaltet, möchte man eben Jesus ganz ins Herz schließen. Man möchte alles, was man hat und was man ist, ihm schenken. Eben alles, was man hat, die Dinge der Welt, schenkt man durch die Armut. den Leib schenkt man durch die Ehelosigkeit und das, was man ist, eben das eigene Ich, eigentlich die eigene Person, das Innerste der Person, unser Wille, unsere Freiheit, schenkt man ganz Christus. Also man möchte Jesus eben, wie es hier heißt, enger nachfolgen, eben auch bis ins Äußerste Christus nachahmen, dass eben so wie er gelebt hat, auch gegen außen einen Lebensstil führen, wie Christus ein Leben geführt hat. Sicher, das Wichtige kann nicht nur einfach beim Äußeren stehen bleiben, es ist vor allem auch ein inneres sich angleichen an den Lebensstil Christi. Eben man sucht mit ganzem Herzen den Willen Gottes zu tun. Man möchte getrennt sein von allen irdischen Genüssen. Man möchte den Schatz im Himmel haben, so wie es Christus auch dem reichen Jüngling empfohlen hat. Geh, verkaufe alles und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach.
Die nächsten drei Punkte sind übertitelt mit »Ein großer Baum mit vielen Zweigen«. So kam es, dass wir einem Baum, der aus einem von Gott gegebenen Keim wunderbar und vielfältig auf dem Acker des Herrn Zweige getrieben hat, verschiedene Gestalten des eremitischen und gemeinschaftlichen Lebens und verschiedene Genossenschaften gewachsen sind, die die Hilfsmittel sowohl zum Fortschritt ihrer Mitglieder als auch zum Wohl des ganzen Leibes Christi vermehren.
Ja, ein sehr schönes Bild, ein großer Baum mit vielen Zweigen, denn die Wurzel ist im gottgeweihten Leben, allen Gemeinschaften, allen Instituten des gottgeweihten Lebens gemeinsam, nämlich eben diese drei sogenannten evangelischen Räte, diese Räte des Evangeliums, eben der Armut, der Keuschheit, des Gehorsams. Aber wie bei einem Baum, der eine gemeinsame Wurzel, einen gemeinsamen Stamm hat und viele Äste, so gibt es eben viele verschiedene Institute, es gibt eben verschiedene Orden, es gibt verschiedene Säkularinstitute oder wie wir dann auch sehen, eben das eremitische Leben, verschiedene Gesellschaften des apostolischen Lebens, eben ein großer, vielfältiger Baum, der sich so entwickelt hat, eben der auch heute noch immer wieder neue Äste und neue Blüten, neue Früchte des Heiligen Geistes hervorbringt.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, für die Auslegung des Katechismus, besonders eben zu diesen Fragen und Aussagen über die Christgläubigen, heute eben über die Laien, die Berufung und den Dienst der Laien und auch eben schon der Anfang des gottgeweihten Lebens. Herzlichen Dank.
Bitte, ist gern geschehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie bei unserem CD-Dienst eine CD bestellen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Sie können aber auch natürlich unsere Homepage besuchen, www.horeb.org, sich dort die CD bestellen oder gleich die Sendung als Podcast herunterladen. Herr Pfarrer Fuchs, darf ich Sie wie immer zum Abschluss einer Katechismus-Sendung um Ihren priesterlichen Segen für uns bitten?
Ja, wir wollen die Mutter Gottes vor allem bitten, dass wir dort, wo wir sind, wirklich in Freude den Willen Gottes erfüllen. Denn jeder von uns hat seine Berufung erhalten, sei es eben im gottgeweihten Leben, sei es als Priester, sei es als Verheiratete, sei es als Laien mitten in der Welt. Etwas vom Schönsten ist, wenn wir wirklich gerne dort sind, wenn wir, wo Gott uns hingestellt hat, wenn wir da glücklich sind, ein sehr schönes Zeichen eben, dass wir unsere Berufung, die Gott uns geschenkt hat, wirklich lieben, wenn wir mit Freude, mit Zufriedenheit, mit Überzeugtheit dort das Evangelium verkünden möchten, wo er uns hingestellt hat, dass wir dort eben voll Hingabe, voll Glaube, voll Hoffnung, voll Liebe wirken, damit Christus durch uns wirken kann. So wollen wir dazu den Segen Gottes erbitten. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Thomas von Aquin, an der aller Engel und Heiligen ganz besonders, eure Namenspatrone und Schutzengel, segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
in Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, und auf Wiederhören. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sage ich auf Wiederhören, Ihre Claudia Kundrun.